Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Herzlich willkommen beim PLC-Podcast Leaders Learning. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mein Name ist Gerhard Moser. Bei mir heute Co-Founder von HolidayCheck und CEO Freitag Media GmbH, Jens Freiter. Herzlich willkommen, lieber Jens. Freut mich, dass du da bist.
Hallo Gerhard, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
Du, ich freue mich auf ein absolutes Feuerwerk, was du sonst auch in deinem Podcast und auf der Bühne bei den Menschen loslöst. Aber gib uns mal kurz so eine Short Introduction, so einen kurzen Track Record zu deiner Person und was dich dazu gebracht hat, als Co-Founder von HolidayCheck eine der größten deutschen Reisebewertungsportale hochzuziehen. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, wie wir wissen. Erfolg hat ja meistens eine Vorgeschichte, denn es erfolgt ja. Und ich glaube, das ist immer sehr, sehr spannend zu erfahren von den Menschen, was dahinter steht und bis du dann dorthin kommst.
Ja, sehr gerne. Also, ich habe mal Mathematik und Physik studiert. Ich wollte erst Lehrer werden, habe aber schon immer programmiert, habe auch nebenbei immer programmiert. Und zu einer Zeit, in der halt Programmieren und gerade Webseiten noch etwas war, was wirklich schwierig war und was auch nicht jeder konnte. Und da war ich immer gerne gefragt bei Projekten. Ich war halt schon immer, also unterscheidet ja Unternehmer von dem Manager. Ein Unternehmer unternimmt und gestaltet und Manager verwaltet. Ja, und deswegen haben wir so viele Startups dann irgendwann später ein großes Problem, weil sie keine Unternehmer, sondern nur noch Manager haben. Aber auf jeden Fall hieß er damals nicht Startup, sondern wir haben halt gegründet, wir hatten halt Ideen und die meisten Ideen sind halt dann irgendwann im Sande verlaufen und haben nicht geklappt. Dann irgendwann saß ich halt mal mit ein paar Freunden zusammen und dann kam die Idee mit HolidayCheck und ich habe das programmiert und genau, hat sich herausgestellt, dass das dann doch getaugt hat. Ganz einfach. Wir haben es dann Mitte 2006 verkauft an Boda und ich bin dann raus später und seitdem bin ich Business Angel und Investor und auch Berater für KMUs, wenn es um Innovation und Startups und genau, also allgemein Innovationsteam geht.
Genau, das ist ja das, über was wir heute auch sprechen wollen. Vor allem, du hast ja auch einen Podcast, der ist, glaube ich, Check and Change, wenn ich es richtig im Kopf habe. Finde ich auch mal einen coolen Titel, glaube ich, die Synergie aus beiden Welten da vereint. Und du inspirierst ja immer Menschen auch auf der Bühne ganz gewaltig. Was war für dich vielleicht nur so zum Mitnehmen, für die Menschen, die uns zuhören, was kann man denn so aus der Zeit, aus den Erfahrungen, die du gemacht hast, damals, wo du sagtest, ne, Webseiten bauen war jetzt noch nicht ganz so easy wie heute mit ein paar Klicks etc., mit ein paar Jungs zusammengesessen oder auch Unternehmer oder Unterlasser, wie man ja auch so gern sagt, ne? Was waren so für dich, sagen wir, die Top 3 Learnings, die man mitnehmen kann aus deiner Erfahrung?
Also Nummer 1, mit Sicherheit, dass man einfach ein gutes Team braucht. Man kann nicht alles alleine machen. Beziehungsweise es gibt ganz wenig Startups, wo du alles alleine machen kannst. Irgendwann brauchst du ein Team und das Team war fantastisch und auch so sind wir erfolgreich geworden, weil halt jeder was beigetragen hat, was ein anderer nicht hatte. Ich glaube, Nummer 2 ist Gründen und Startups, da muss man schon eine ganz spezielle Persönlichkeit sein. Ja, man muss halt aber auch bereit sein, auch mal einen Samstagabend halt zu Hause zu hocken oder irgendwas zu programmieren oder irgendwas zu machen oder ein Meeting zu machen und halt auch einfach mal wirklich auch wirklich bereit sein, wirklich Gas zu geben, ja. Das ist schon ein spezieller Typ und das muss man sein. Das ist, glaube ich, das Learning Nummer 2. Ja, und das Learning Nummer 3 ist, glaube ich, ich war einmal kurz angestellt, aber ansonsten war ich entweder immer selbstständig oder selbstständig angestellt. Und ich möchte es nicht mal anders haben, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich brauche diese Freiheit, ich brauche diese Möglichkeit zu sagen, okay, also ich sage mal so, ich liebe jeden Tag, weil ich jeden Tag aufstehe und ich mache das, was ich gerne mache. Und ich möchte nicht anders leben. Und das hat mir HolidayCheck ermöglicht und die Tätigkeit, die ich da gemacht habe. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Jetzt musst du mir noch aber trotzdem eine Frage beantworten. Als Physik- und Mathematiker, wie kommt dann die Reiselust? Wie bist du, war das wirklich eine Business Case Idee, die ihr da geschnürt habt am Bierdeckel sozusagen? Oder gab es da irgendwo ein persönliches Interesse, das zu verbinden?
Verrate jetzt ein Geheimnis. Ich reise gar nicht gerne. Ich hasse Reisen. Ich hasse Verreisen. Aber die Idee war gut. Also ich bin auch niemand, der tolle Ideen hat. Ich bin jemand, der gute Ideen erkennt. Und es war halt damals der Fall, dass der Markus hat gesagt hat, okay, ich möchte gerne in die Dominikanische Republik fahren. Ich möchte nur in den Ressort gehen. Und er wollte halt wissen, wie das Ressort ist und hat geguckt. Und da gab es halt einen Blog oder eine Community damals, die hat sich damit beschäftigt. Und da hat er gesagt, okay, das ist doch, sowas bräuchte man doch auch in Deutschland, ne? So ein Hotelbewertungsportal. Und das war die Idee. Und ich habe dann gesagt, das ist smart. Ich glaube, das ist eine coole Idee. Und ich glaube, ich kann das programmieren.
Sehr cool. Finde ich super spannend. Danke für den persönlichen Einblick. Weil das, auf was mir das bringt, gleich als nächstes ist, wenn du schaust, ja, man sagt, viele der erfolgreichsten Unternehmen sind ja gerne in Krisenzeiten gegründet worden. Nimm Zalando, nimm Uber, you name it, ne? Eines nach dem anderen. Braucht diese Krisen, um wirklich diese hohe Innovationskraft hervorzubringen? Oder warum können wir es deiner Meinung nach sonst nicht so gut?
Also es gibt ja zwei Aspekte. Nummer eins ist, also viele von den Unternehmen wurden schon vor den Krisen gegründet und die sind halt in den Krisen groß geworden, weil die Krisen sie begünstigt haben. Also Airbnb zum Beispiel ist 2006, glaube ich, gegründet worden, aber richtig durchgestartet hat es dann erst 2008, wo die Leute wirklich kein Geld mehr hatten. Und das hat quasi ein Geschäftsmodell begünstigt. Das, glaube ich, ist Nummer eins. Und Nummer zwei muss man ganz klar sagen, der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Du bewegst dich erst dann, wenn eine Kraft von außen auf dich wirkt. Ja, das ist ein physikalisches Grundgesetz. Ja, du bleibst so lange in dem Zustand, in dem du jetzt bist, bis eine Kraft von außen kommt und dich irgendwo hin bewegt. Und das sind halt oftmals Krisen. Ne? Und dann entweder zerbrichst du oder wenn du halt ein Startup-Unternehmer bist und auch halt diese Persönlichkeit hast, dann sagst du, nein, ich packe es an und ich möchte was schaffen. Ich
Ja,
packe.
das ist immer, Gerald Hüther sagt gern dieses Friede, Freude, Eierkuchen in unserem Gehirn oben, ne? Dieser niedrige Energiezustand. Und ich glaube, dass sehr viele erfolgreiche Leute genau bewusst eben da rausgehen und aus diesem Zustand, um Möglichkeiten zu suchen. Was mich jetzt interessieren würde, und ich glaube auch den einen oder anderen, der uns da dann zuhört, ist so, an was machst du es dann fest, wenn da, es fliegen ja tagtäglich viele Chancen an dir vorbei. Aber was macht's für dich aus, dass du weißt, diese eine picke ich mir raus? That's the cherry on the cake. Ne? Das ist das Ding mit einem hohen Potenzial.
Also ich investiere nur in Sachen, die ich verstehe. Ja, das ist erstmal ganz wichtig. Sachen, die ich nicht verstehe, da habe ich auch keinen Überblick. Und dann muss ich halt abschätzen, ob das Geschäftsmodell funktionieren kann oder nicht. Und dann ist natürlich das Team, das ist ganz wichtig. Wenn du ein gutes Team hast, die wirklich bereit sind, auch Leistung zu bringen, die dann auch die richtigen Fragen beantworten können. Also es gibt so ein paar einfache Checkpoints. Das ist, haben Sie einen ordentlichen Businessplan? Haben Sie die Zahlen im Griff? Haben Sie eine Marketingstrategie, die auch vernünftig ist, ohne quasi 5 Millionen einfach in Fernsehwerbung zu schalten und zu sagen, dann wird das schon, ja. Das haben viele immer noch. Oder die sagen einfach, ich mache eine Suchmaschinenoptimierung und schalte ein paar Google Ads und dann läuft das schon, ja. Also das funktioniert natürlich nicht. Also wenn man das mal abgeklärt hat und da sind dann schon viele weggefallen, dann ist es in der Tat das Team, das auch bereit ist, wirklich Leistung zu bringen und die auch wirklich motiviert sind. Das macht einen Unterschied.
Ja, total cool. Magst du noch mal kurz so ein bisschen auf das Thema Team ein bisschen tiefer eingehen? Weil ich finde, viele sagen immer so, ja, ich brauche ein tolles Team, ne? So. Aber ich finde, es braucht ja mehr, das zu erkennen und auch als Führungspersönlichkeit, als Leader ein Team zu führen, dann zu formen, dass das nicht homogen ist, sondern vielleicht heterogen ist und so weiter. Wie stellst du so ein Team zusammen oder auf was achtest du, wenn du wo als Investor reingehst jetzt, abgesehen von den Zahlen, wie du gesagt hast, etc., Marketingplan, gibt es andere Dinge, auf die du noch achtest? Weil ich finde, dieses Thema Team, sagt man so, ein Team ist wichtig, nur wenn man in die Tiefe geht, was kann man vielleicht noch genauer hinschauen?
Also das ist bei Startups natürlich ganz besonders knifflig. Ja, also wenn du nicht gerade ein Serial Entrepreneur bist und Leute einfach hast, die du anstellen kannst, sind es halt in der Regel Leute, die du kennst und die irgendwie bei dir in der Umgebung wohnen. Und du musst halt dann das Glück haben, dass die dieselbe Vision haben und dass die halt Skills haben, die dich ergänzen. Ja, Da ist natürlich der beste Fall, ja, dass du halt einfach jemanden findest in deinem Umfeld, der einfach diese Fähigkeiten hat. Und es sollte auf jeden Fall immer jemand dabei sein, der die Finanzen im Griff hat. Ja, das ist wichtig. Es sollte jemand dabei sein, der die Technik im Griff hat. Das ist auch wichtig. Obwohl das ja, in irgendeiner Form im Griff hat. Da muss es halt nicht mehr selber programmieren können. Da gibt das, das kannst du alles outsourcen. Ist kein Thema. Trotzdem sollte das Produkt oder dann dass die Technik im Griff haben. Und du brauchst ganz wichtig jemand, der einfach rausgehen kann und Sachen verkaufen kann. Ja, das sind so die drei wichtigen Leute, die man auf jeden Fall braucht und die es nicht funktioniert. Und wenn du die halt nicht in deinem Umfeld hast, dann gibt es mittlerweile auch Formate, Veranstaltungen und auch Plattformen, wo du solche Sachen suchen kannst. Es gibt Hackathons. Ich bin zum Beispiel im März bin ich auf dem Start Summit in St. Gallen, eine der größten Startup-Veranstaltungen. Kennst du sicher auch. Und da gibt es Hackathons. Das heißt, da kannst du hingehen mit einer Idee und sagen, ich suche Leute, die sich daran beteiligen, die Lust haben, da mitzumachen. Und dann gründet man zusammen. Genau. Also das sind die Möglichkeiten, wie man da ein Team findet. Oder natürlich, wenn du ein bisschen Geld hast, dann kannst du natürlich auch Leute kaufen. Aber am allerbesten aus deinem Bekanntenkreis, Leute, mit denen du dich gut verstehst, da müssen die Rollen auch noch nicht so definiert sein, weil du halt am Anfang als Startup sowieso eh alles machen musst. Aber das ist halt die größte Herausforderung. Deswegen schaffst es auch nur eins von, ich weiß nicht wie vielen.
Ja, ich habe letztens mit einem guten Freund gesprochen, der sagt halt 1 von 10 und der kalkuliert auch so, ne?
In die
Und
er investiert.
ja,
Ja,
in der investiert, ne? So 1 zu 10. Und wenn, musst du das halt auch Vollblut machen, und nicht nur nebenbei. Ich kenne auch einen sehr, sehr erfolgreichen österreichischen Unternehmer, der auch in Fernsehshow schon gesessen ist zu diesem Thema. Ich nenne jetzt keine Namen, ne? Aber der von dem Beispiel von sich sagt, ne? Ich bin leidenschaftlicher Unternehmer und habe gemerkt, ich bin kein Investor. Das ist ein anderer Typ Mensch. Ne? Ich ziehe lieber selber Dinge hoch, als andere dabei zu unterstützen. Ne? Also ich finde, das ist auch wichtig zu wissen, wo sind meine Stärken dann.
also zwei Sachen. Also das ist großen Respekt vor dieser Person, ja, die so ehrlich ist zu sich und das sagt. Es gibt ganz viele Investoren, die machen das als Hobby, Waldwiesengeschichte. Die sehen halt, die haben Investitionsdruck, spüren sie, die sagen, ich habe ja Geld übrig, und da kaufe ich mir einen Porsche oder ich investiere das nächste Facebook. Ja, und dann müssen sie investieren. Die haben keine Strategie dahinter. Die investieren in ein oder zwei Startups und wenn das nichts wird, dann machen sie es gar nicht mehr oder das ist schwierig. Und weil am Ende des Tages, wenn du in Startups investierst, also wenn du ein richtiger Risikoinvestor bist, dann werden 1 bis 2 maximal von 10 Startups was. Ja, also 5 gehen pleite, 2 bis 3 sind so Walking Deads, die krauchen dann irgendwo rum und ne? Und 1 bis 2 müssen es dann rausreißen. Deswegen brauchst du halt als Risikoinvestor halt auch ein Multiple von 10, von 8 bis 10. Sonst kann sich das für dich nicht lohnen. Genau, also großen Respekt, wenn man sagt, das ist nichts für mich. Es gibt viel zu viele Investoren, die das halt eben nicht realisieren und investieren und dann es geht meistens schief.
Ja, sehr cool. Danke für deine klaren Worte dazu. Jens, was mich noch interessieren würde, ist, nimm uns mal mit so auf die geografische Landkarte, sagen wir mal, deinen Blick auf dieses ganze Thema aus der Schweiz raus. Wie schaust du auf Deutschland, auf Österreich oder auch weltweit? Und wie siehst du aus deiner Bubble die Lage? Nimm uns da mal mit.
Das ist schwierig. Also viele Jahre lang hat Amerika dominiert, weil einfach der amerikanischsprachige Markt ist ein großer Markt. Ja, und die Investoren sind deutlich risikofreudiger als in Deutschland und in Europa. Und da sind einfach die Taschen sind auch tiefer. Das gab halt das ganze Silicon Valley Bubble und das war lange Jahre so. Und dann gab es Israel, auch sehr, sehr produktiv. Da waren halt viele Internetgeschichten oder Programmier- oder Software-Sachen, die kamen halt dann aus Leuten, die beim Militär gedient haben und da bei den super Top-Programmierern waren. Da ist auch einiges passiert. Da ist Europa und Deutschland ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Aber jetzt dank KI und den KI-Möglichkeiten gibt es zwar immer noch auf der einen Seite die großen, die Big Five, die halt die Infrastruktur haben und die großen Modelle, aber die bieten quasi nur den Rahmen. Und heutzutage können wirklich unglaublich viele Leute, und da gibt es auch eine ganze Reihe von interessanten Startups, basierend auf dieser KI-Infrastruktur eigene Anwendungen bauen und ganz tolle Sachen machen. Und da, das ist eine ganz, ganz große Chance. Also es ist nicht nur Gwen und DeepSeek. Man kann auch mit den bestehenden Modellen aufsetzen und dann da ganz viele tolle Startups machen. Und München hat zum Beispiel jetzt gerade Berlin den Rang abgelaufen als Startup-Hauptstadt. Und da tut sich einiges. Also je weniger Infrastruktur man braucht, je besser verteilt man sitzen kann, desto größer ist der Vorteil für Unternehmen, die halt dann nicht an Hotspots sitzen.
Ja,
War
du
das soweit?
hast.
War das soweit? Ist ein bisschen unstrukturiert.
Nee,
Es
nee,
ist ganz
es
schwer, weißt du, wir kommen da eine ganze Reihe von Gedanken und das jetzt dann wirklich in zwei, drei Sätze zu fassen, ist relativ schwierig. Ich hoffe, das war. Ansonsten fragst du
ist. Ja, natürlich frage ich nach.
danach.
Weil dich treibt ja auch dieses Thema Mittelstand, KMU und KI und was sind eben Erfolgsstrategien in der Zukunft? Du hast mir ja schon den Ball aufgelegt für das, was wo ich gern tiefer gehen würde mit dir, weil ich glaube, das ist so ein Thema. Ich habe sehr guten Kontakt zum Beispiel auch zu den Startups der ESA, zu den ganzen Business-Inkubatoren und die haben schon, die sagen mittlerweile, na, es muss überall KI draufstehen, dass sich's überhaupt verkauft, ne? Sonst brauchst du gar nicht pitchen. Nimm uns mal so ein bisschen mit und entmystifizier mal das Thema und wo macht es einen Sinn, den Einsatz und eben gerade auch dieses Thema, was du hast, nicht nur Startups, sondern auch Mittelstand etc., wo du ja regelmäßig auch beratend tätig bist.
Ja.
Was kann man da entmystifizieren einmal? Weil geredet wird ja viel und lesen kann man noch mehr. Nur was hat Bestand?
Aber das ist eine komplexe Frage. Muss ich ein bisschen mehrstufig beantworten. Zuerst einmal, glaube ich, müssen wir uns davon verabschieden, dass in Deutschland, also es wird relativ schwer sein, in Deutschland nochmal sowas zu machen wie ein Facebook, wie ein Amazon. Das ist einfach. Da sind die jedenfalls im Moment zu groß und da wird es wahnsinnig schwer sein. Aber im B2B-Bereich, das ist möglich, wirklich gute Innovation und auch Marktführer auch im KI-Bereich oder in Innovation zu machen. Es gibt ganz viele mittelständische Unternehmen, die Marktführer sind in einem bestimmten Bereich. Und wenn die dann ihr Geschäftsmodell entweder weiterentwickeln oder transformieren hin zu einem elektronischen Geschäftsmodell oder bei Innovationen dranbleiben, dann haben die wirklich gute Chancen, sehr, sehr gute Chancen, auch in Zukunft sehr gut zu funktionieren und noch viel, viel größer zu werden. Und das ist jetzt nicht nur ein SAP, klar, die halt einfach Software-Riese sind, aber auch Maschinenbauer oder Automobilzulieferer oder name it, ja, das ist völlig egal. Da gibt es richtig große Chancen im B2B-Bereich, da sind sie wirklich stark. Das setzt aber voraus, dass die Unternehmen auch bereit sind, ihr Geschäftsmodell weiterzuentwickeln. Es ist halt nicht mehr so, dass du, wenn du Marktführer bist in einem bestimmten Bereich, du einfach nur da sitzen musst. Du hast deine Patente, du hast deine Kunden, du entwickelst dein Produkt weiter, optimierst deine Abläufe und ansonsten bleibst du Marktführer. Das ist halt nicht mehr so, sondern du musst dein Geschäftsmodell kontinuierlich weiterentwickeln, weil halt der Wettbewerb immer strenger wird. Und wenn du als Unternehmen dranbleibst, innovativ bleibst, auch mit Startups zusammenarbeitest oder aus dir selber heraus versuchst, innovativ zu bleiben, dann hast du wirklich gute Chancen, nicht nur Marktführer zu bleiben, sondern nicht nur Marktführer zu werden, sondern auch dann zu bleiben über eine lange Zeit. Also das ist so die Krux. Ganz viel Potenzial da, man muss es halt richtig angehen. Und viele von den Unternehmen, mit denen ich zusammenarbeite, sind auch wirklich finanziell sehr gut ausgestattet im Moment noch.
Ja, ich glaube nur, die Herausforderung ist, dass wir gerade in Europa mit dem Thema Innovation echtes Thema haben, eben weil wir sehr, sehr risikoscheu sind, ne, in vielen Dingen. Und auch, ich meine, gerade die letzten Jahre haben ja gezeigt, dass genau nichts sicher ist. Und jeder, der geglaubt hat, er hatte ein sicheres Geschäftsmodell, hat gezeigt, dass das ganz schnell anders sein kann.
Ja, ganz genau, ganz genau. Also die etablierten Geschäftsmodelle, da muss man auf jeden Fall aufpassen und muss sagen, wir müssen uns weiterentwickeln, aber das ist mittlerweile angekommen. Also die Offenheit der Unternehmer ist mittlerweile da, jedenfalls bei denen, mit denen ich zu tun habe. Ja, und die sagen, okay, wir müssen was tun. Und die haben auch Konzepte und die haben auch Ideen und die wissen auch, dass man ein Innovationsteam braucht, dass man die Mitarbeiter anregen muss, selber innovativ zu werden oder zum Beispiel auch mal Oder zum Beispiel, ich kenne Unternehmen, großes Unternehmen, wenn du da kommst als Mitarbeiter und du pitchst eine Idee und die Idee ist gut, dann sagen die, kein Problem, wir geben dir frei, wir geben dir Geld, alle 6 Monate kommst du, dann schauen wir uns das an und solange das gut funktioniert, passt das. Wenn es halt irgendwann nicht mehr funktioniert, nach den Metriken, die wir definieren, da kommst du wieder zurück bei vollem Gehalt. Hast die Möglichkeit zu experimentieren. Also das war diese, bei Google gab es ja mal diese 20%-Regel, ja. 20% deiner Arbeitszeit kannst du für irgendwelche Sachen verwenden, private Projekte. Machen sie jetzt nicht mehr, aber so. Und da ist es da und das durchdringt den deutschen Mittelstand langsam, stetig.
Ja,
Was ist.
mit Druck geht's dann, ne? Sind wir
Ja,
wieder dabei.
ganz genau. Der Druck von außen. Ja, genau. Die wissen, da muss was passieren, genau.
Sag, du hast das gerade angesprochen, für private Projekte auch so dieses Thema Mensch und Maschine treibt dich ja. Wie siehst du da den Blick drauf, Synergie oder Diskrepanz, ne? Wie bekommen wir das künftig idealerweise hin?
Also, es ist ganz schwer abzuschätzen, wo wir in 5 Jahren sein werden. Ja, wir wissen noch nicht mal, wo wir im nächsten Jahr sein werden. Da wurden wir alle quasi rechts und links überholt von dem, was technisch möglich ist. Also die technischen Komponenten machen wir keine Sorgen. Ja, eher die moralischen Implikationen. Und das ist etwas, an dem wir arbeiten müssen. Und da muss auch die Politik dran arbeiten. Und es gibt eine ganze Reihe von führenden Mitarbeitern von OpenAI, also die ChatGPT machen, die aus diesem Projekt ausgestiegen sind und gesagt haben, wir haben Schiss, was da alles passiert, was da alles möglich ist. Wir wollen auf die andere Seite gehen, einfach mal gucken, was müssen wir denn regulieren, was müssen wir nachdenken. Nicht alles, was möglich ist mit KI, ist auch sinnvoll. Ja? Also als Beispiel, du kannst heute schon Formel-1-Autos bauen, die mit dem Affenzahn KI gesteuert ohne Fahrer im Kreis fahren. Kannst du heute schon machen. Es gibt weniger Unfälle, es wird noch schneller, aber wollen wir das? Wollen wir sowas oder wollen wir das nicht? Ja, was unterscheidet uns im Kern von der KI? Eine KI ist intelligenter als wir, aber der menschliche Kontakt, Empathie, das kannst du zwar simulieren, aber das haben KIs nicht, werden sie auch nicht haben in absehbarer Zukunft. Also diese moralischen und ethischen Implikationen, die beschäftigen mich im Moment gerade sehr, weil halt das Thema Deepfake auch immer relevanter wird, ja. Und Automatisierung auch zum Beispiel im Podcast-Bereich. Ja, da bin ich auch demnächst im März auf einem Panel in Leipzig. Da geht es um das Thema, wie geht das denn mit Podcasts und KI weiter? Das ist
Wird
spannend.
spannend, ne? Also wird richtig spannend, das Thema, vor allem weil du es ja ganz viel, so wie du sagst, nicht mehr erkennst, ne? Mit dem Deepfake-Thema etc. Also.
Genau. Also ich hab jetzt zum Beispiel, also für mich privat habe ich auch einen Podcast, den ich nur für mich habe, bei dem ich halt dann einfach Videos zusammenfassen lasse, Dokumente zusammenfassen lasse, die News aus dem KI-Bereich zusammenfassen lasse. Da spiele ich mal als Podcast ein. Das habe ich alles automatisiert. Das ist heutzutage überhaupt gar kein Problem.
Okay, ich krieg gerade Angst. Bin
Nein,
gerade
aber
echt
sag mal, weißt du,
da merke ich, wie oldschool ich bin, ja? Also
so
krass,
kluge
ne?
Fragen wie du, die kann eine KI im Moment, jedenfalls im Moment noch nicht stellen. Zum Glück.
Ich versuch's. Von daher, sag, eine Frage muss ich dir natürlich als erfolgreichen und Unternehmer unbedingt stellen, weil wir jetzt gerade bei Mensch und Maschine sind und Digitalisierung und das sind ja alles Themen, die dich treiben. Stichwort, weil du ja auch Innovationskraft, von dem sind wir ja heute gerade losgeritten, sozusagen in diesem Podcast, wo und wie Innovation entstehen kann. Stichwort Homeoffice versus Präsenz im Office.
Oh, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also,
Mit deiner Erfahrung auch aus Startups und deinem, wird mich wirklich interessieren, weil ich glaube, dass das ganz vielen die Frage unterm Nagel brennt zwischen dem, was du in den Medien und aller LinkedIn und Co. liest, ne, was jeder von sich gibt und was wirklich Butter bei die Fische, wie die Hamburger sagen würde, na, was wirklich ist. Und ich finde gerade dieser Erfahrungsaustausch, gerade dieser sollte da im PLC-Podcast stattfinden. Und ich glaube, das ist das, was gerade viele Leute schätzen hier und viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Und damit finde ich, können solche Fragen auch her.
ja, auf jeden Fall. Es ist so, nur wenn Menschen andere Menschen treffen und sich austauschen, kann Innovation passieren. Ganz einfach. Ja, das ist. Ganz einfach und schlicht gesagt. Und auch wenn du Homeoffice hast, solltest du schauen, dass du regelmäßig einmal, zweimal die Woche ins Büro kommst. Es gibt auch Modelle, wo du sagst, bei denen du sagst, du kommst quasi ins Büro nur zum Socializen. Ja? Kaffee trinken, socializen, Meeting machen, einfach mit Leuten sprechen. Es gibt so viele interessante Geschichten von Projekten, die entstanden sind, nur weil sich Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen zufällig im Auto befunden haben. Ja, zum Beispiel. Oder sich irgendwo unterhalten haben. Ja, also wir brauchen den Austausch, wir brauchen die Challenge, eine Idee mal vorzutragen und zu challengen, um voranzukommen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen bin ich auch Mitglied beim PLC, weil ich diesen Austausch schätze. Und bei jeder Veranstaltung, bei der ich war, habe ich immer irgendwas mitgenommen und dafür bin ich sehr dankbar.
Sehr, sehr cool, ja. Und ich glaube, wir sind einfach als Menschen zu soziales Wesen und das ist auch der Grund, warum der Austausch so wertvoll ist. Und darum habe ich auch bewusst diese doch etwas provokante Frage gestellt, weil meines Erachtens nach braucht es einfach diesen nonverbalen Kontakt, wenn wir zusammenkommen. Von daher danke für diese offene und ehrliche Antwort. Jens, ich meine, du begeisterst in deinen Vorträgen immer, ja, das ist total irre, wenn du da auf der Bühne stehst. Ich meine, merkt man auch jetzt alleine, wenn wir zwei da plaudern, was da für eine Energie rüberkommt. Das finde ich immer super, super spannend. Diese Gespräche bereichern mich auch immer sehr. Also herzliches Danke da auch an dich. Sag, was kann man sonst noch mitnehmen, sage ich jetzt mal so, zu diesem Thema, weil KI, es wird, wir sind ja in, wenn du das. Die Kontrahefzyklen nimmst, das wird ja immer alles noch schneller. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie schnell sich KI entwickelt und Digitalisierung etc., was wären so die Top 3? Ne, es sind immer drei klassischerweise, ne? An Learnings, an Tipps, an Take-Homes, was man einfach so aus deiner Expertise noch mitnehmen kann, die vielleicht auch jemand aus einem ganz anderen Bereich mitnehmen kann und für sich mal schauen kann, ob das für ihn funktioniert.
Also zuerst mal, KI muss Chefsache sein, ja. Also auch wenn du KI nicht einsetzt in deinem Unternehmen, bitte, man sollte sich immer damit, oder man nicht immer, man sollte sich damit beschäftigen als Unternehmer. Einfach, weil man dranbleiben muss, ja. Und ich meine, das habe ich gelesen, irgendwie 85% der Mitarbeiter benutzen in irgendeiner Form KI. Ja, hoffentlich nicht.
85.
85% in irgendeiner Form KI. Und wenn es nur ist, um eine E-Mail mit ChatGPT zu schreiben, was übrigens problematisch ist, wenn es um die eigenen Unternehmensdaten geht. Ja, da muss man sehr genau aufpassen. Aber deswegen mit KI auch durchaus, und wenn es der Microsoft Copilot ist, ja, einfach installieren, rumspielen, damit arbeiten, versuchen am Ball zu bleiben. Dann war ich letztens bei der Anna, wie heißt sie, Anna, die CTO von Microsoft Deutschland. Du weißt, wen ich
Ja,
meine?
ich weiß, was du meinst, und ich stehe auf dem gleichen Kabel wie du gerade.
Auf jeden Fall war ich in der virtuellen Masterclass von ihr und habe mir das angehört und das war wirklich intelligent. Also weiterbilden, Masterclass machen, Veranstaltungen machen, hingehen, ins Gespräch kommen, neue Impulse sammeln, das muss man machen. Einfach am Ball bleiben und dann keine Angst haben. Das, was kommt, ist. Ich meine, wir haben eh keine Wahl. Es kommt auf jeden Fall. Und dann ist es besser, das positiv zu gestalten und als willkommene Möglichkeit zu sehen, weiterzumachen. Und genau, also dann holt man sich eventuell einen Berater ins Haus, wenn es um das Thema KI-Einführung geht. Und dann einfach mal anfangen, klein anfangen, mit dem kleinen Projekt anfangen. Und das waren jetzt, glaube ich, vier weitermachen.
So, es ist immer, ja, es gibt ja einen netten Spruch, der heißt One More Thing, ne? Das ist ja 3 plus 1, ne?
Ja.
Jens, es ist eine große Freude, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wo auch immer wieder. Von daher super cool. Danke, dass du die ganzen Ideen mit uns geteilt hast. Große Freude. Es kommt auch im Podcast die gleiche Energie rüber wie bei dir auf der Bühne. Ich liebe das immer so.
Anna Kopp war das.
Ja, sehr cool.
Genau. Das weiß ich noch ganz genau. Weißt du, bei mir, und das, lass mich das noch abschließend sagen,
Unbedingt.
diese Energie kommt rüber, weil mir das am Herzen liegt. Ja? Es ist nicht so, dass ich jeden Morgen aufstehen muss, um das zu machen. Ich mache es, weil ich es wichtig finde, weil ich es gerne mache. Und diese Energie versuche ich, diese Begeisterung auch rüberzubringen in allem, was ich tue, ob Podcast oder auf der Bühne.
Jetzt habe ich aber noch ein One More Thing für dich.
Gut.
Abschließende Worte von dir. Was liegt dir wirklich am Herzen im Leben? Für was bist du angetreten? Welche Mission hast du? Was möchtest du noch bewegen? Was hinterlässt du?
Ich möchte die Welt für, ich habe viel für meine Töchter. Ich hab zwei Kinder, zwei Mädchen, und ich möchte die Welt für meine Mädchen besser hinterlassen. Das ist wichtig für mich. Das treibt mich an. Also mit der Geburt der Franziska, meiner ältesten Tochter, war das klar.
Sehr cool. Danke dir, lieber Jens. Danke
Danke
dir für
dir.
diesen fantastischen Talk. Bis die Tage mal. Alles Liebe in die Schweiz. Ciao, ciao.
Dankeschön. Mach's gut, ciao.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.